So, grüezi miteinander. Sind heute in einem interessanten Raum, ein Stück tiefer. Ich habe schon gedacht, als ich gekommen bin, ist das die neue Gottesdienstform und so. Da die Leute am Frühstück sitzen, aber das ist besser. Besser, das Wort Gottes ist unsere Speise wie die anderen Dinge. Und wenn es ein bisschen warm wird, dann erinnern Sie sich daran, am See Genezareth sind ganz ähnliche klimatische Verhältnisse. Genau. Ich habe das letzte Jahr, als ich hier war, ist lange her, und Sie haben auch viele Predigten inzwischen gehört, und wenn Sie sich da nicht mehr so erinnern können, dann ist es auch nicht so schlimm, aber darüber gesprochen, dass wir in der heutigen Zeit lernen müssen, den Blick nach vorne zu richten. Und dass das Schönste immer noch vor uns liegt, wenn wir zu Jesus gehören, ganz real und niemals hinter uns liegt. Und da haben wir dann letztes Jahr drüber gesprochen im ersten Petrusbrief über dieses unvergängliche, unbefleckte Erbe, das auf uns wartet. Und ich möchte heute einen zweiten Aspekt auch aus dem ersten Petrusbrief dazu lesen, was in der Zukunft ganz real auf uns wartet. Und wir schlagen auf, wer die Bibel dabei hat, 1. Petrus 1. Und ich lese dann von Vers 6 bis Vers 9. 1. Petrus 1 von Vers 6 bis Vers 9. Ich lese vielleicht nochmal ab Vers 4, dass wir den Zusammenhang haben, aber Vers 6 bis 9 ist der Predigttext. Und da schreibt Petrus in 1. Petrus 1, Vers 4, da geht es eben noch um dieses Erbe, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden, worin ihr frohlockt, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid, durch mancherlei Versuchung, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durchs Feuer erprobt wird, befunden werde, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchem Glauben, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt, indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontragt. Eine Errettung, über welche die Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade euch gegenüber geweissagt haben. Also das Predigtthema heute Morgen, das Schönste liegt immer noch vor uns, wir werden Jesus sehen. Schwester Lina Stahl war eine Diakonisse und ein großes Original gewesen. Und sie wirkte Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts in Bad Liebenzell im Schwarzwald. Und dort versorgte sie in einem schlossähnlichen Gebäude der sogenannten Schleierburg andere Diakonissen, die in den Schwarzwald zur Erholung gekommen sind. Und oft stand sie am Fenster von der Schleierburg und schaute auf den bewaldeten Schwarzwaldhügel, der unbebaut war und der oberhalb der Schleierburg war. Und dann begann Schwester Lina Stahl in ihrer Originalität dafür zu beten, dass dieser Berg doch ein feuerspeiender Berg werden soll. Da meinte sie keinen Vulkan mit, sondern ganz einfach einen Berg, von dem einmal das Evangelium ausgehen soll. Und dann kam schließlich die erste Baustelle auf diesem Berg. Und das war ein Schmuckfabrikant, ich glaube aus dem nahen Pforzheim, wurde angefangen zu bauen, auch in Schornstein. Und dann haben einige spöttisch gesagt, so Schwester Lina, jetzt hast du da einen feuerspeienden Berg mit dieser Schmuckfabrik und mit dem Schornstein. Aber Lina Stahl ließ sich nicht beirren. 11 Jahre betete sie weiter. Und so ergab es sich, dass der deutsche Zweig der China Inlandmission von Hudson Taylor eine neue Heimat suchte. Bisher war dieser deutsche Zweig der China Inlandmission in Hamburg optimal für Missionsarbeiter war ja der große Hafen. Damals ging ja alles noch mit Schiffen nach China. Aber sie mussten aus dem Gebäude, das sie hatten, ausziehen. Und so kam es schließlich dazu, dass der deutsche Zweig der China Inlandmission von Hamburg über 600 Kilometer nach Süden ins entfernte Bad Liebenzell umsiedelte. Und dieser Schwarzwaldhügel von nun an den Namen Missionsberg bekam. Und eine Adlige hat diesen Schwarzwaldhügel dann der Liebenzeller Mission damals, Zweig der deutschen China-Inlandmission, geschenkt. Und Schwester Lina erlebte dann auch noch, wie die ersten Missionare bei Missionsfesten von Liebenzell aus ausgesandt wurden für die Arbeit nach China. Und so kam bei einem dieser Missionsfeste ein junger Missionar, der ausgesandt wurde, auch Schwester Lina Stahl, zu und hat dann sehr salbungsvoll zu ihr gesagt, ja Schwester Lina, wenn wir uns auf dieser Erde nicht mehr sehen, dann in der Herrlichkeit. Nun, sie war im Original, was war ihre Antwort? Dort werde ich mich nach Ihnen ganz bestimmt nicht mehr umdrehen. Das war ihre Antwort gewesen, als Original. Und damit wollte sie zum Ausdruck geben, ihr größtes Ziel war einmal, Jesus zu sehen und bei Jesus zu sein. Das war ihr das Schönste gewesen. Natürlich sehen wir dann auch die anderen Erretteten. Aber Sie verstehen, um was es Lina Stahl gegangen ist. Und damit sind wir mitten in unserem Text und in unserem Thema. Petrus schreibt diesen ersten Brief an die zerstreuten Jesus-Nachfolger, die unter Druck standen und in Bedrängnis waren. Und er macht ihnen in diesem ersten Brief, schon im ersten Kapitel deutlich, wir sind auf dieser Erde nur auf der Durchreise. Und das Schönste und das Eigentliche liegt noch vor uns. Und in Vers 4, wir haben das gelesen, da spricht er von diesem unbefleckten, unverweltlichen, unvergänglichen Erbe, das im Himmel auf die Jesus-Nachfolger wartet und das geoffenbart werden soll zur letzten Zeit. Da müssen wir sagen, eine Tatsache, die uns oft nicht bewusst ist, weil es uns so gut geht und von der wir oft auch viel zu klein denken, was das einmal sein wird. Und zu diesem Erbe gehört, dass wir Jesus einmal sehen werden. Wenn wir ihn einmal sehen, Voraussetzung, wir gehören zu ihm, wir sind errettet, das wird alles an Herrlichkeit sprengen, was wir uns heute vorstellen können. Vielleicht ist man das erste Mal irgendwo in einer schönen Landschaft. Nun, für euch ist das Berner Oberland ja nichts Besonderes, wenn man aus der Region kommt. Aber wenn jemand zum ersten Mal im Berner Oberland ist, der sowas noch nie gesehen hat, oh, das ist überhaupt nichts gegen das, was einmal sein wird. Wenn wir Jesus sehen, das wird alles sprengen an Herrlichkeit, was wir uns heute vorstellen können. Und natürlich werden wir auch die vollendeten Glaubenden wiedersehen. Aber das Zentrum von allem wird sein, einmal Jesus zu sehen. Und deshalb dieser originale Satz von Schwester Lina Stahl, nach Ihnen drehe ich mich dann ganz bestimmt nicht mehr um. Ich möchte 4 Punkte zu diesem Vers nennen. Das erste, der Grund zur jubelnden Freude, das wir haben. Das zweite, ein Ansporn zum Durchhalten. Das dritte, der Unterschied zu heute. Und das vierte, das Endziel unseres Glaubens. Zunächst das erste, der Grund zur jubelnden Freude. Was uns Petrus in Vers 6 sagt, ist ein großer Unterschied zu diesem schwärmerischen Irrtum, dass manche meinen, wir könnten heute schon den Himmel auf Erden haben. Was meine ich damit? Es gäbe heute schon so etwas wie ein unbeschwingtes und knitterfreies Seelenleben, wenn man zu Jesus gehört. Da muss man doch immer Freude haben, da muss man doch immer über allen Dingen stehen. Da können einem doch Anfechtungen und Schwierigkeiten nichts anhaben. Wer so denkt, denkt nicht biblisch, sondern schwärmerisch, wenn wir die Bibel genau lesen. Petrus spricht tatsächlich von einer jubelnden Freude. Und da gilt auch, die wird alles an Freude einmal sprengen, was wir heute an Freude kennen. In Vers 8 wird das dann ausgeführt und wir kommen noch darauf zurück. Aber vergessen wir jetzt nicht, wie Vers 6 beginnt. Ich habe aus der Elberfelder gelesen, da heißt es, worin ihr frohlockt, die ihr jetzt kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid. Und in der Schlachter 2000 heißt es, dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Also und kleine Bindeworte sind immer ganz wichtig. Und ich nehme jetzt hier das Bindewort aus der Schlachter 2000. Dann steht da, dann aber werdet ihr euch jubelnd freuen. Und es geht um das Ereignis, um den Augenblick, wenn wir einmal tatsächlich Jesus in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit sehen werden. Ich habe dir schon gesagt, die Briefempfänger waren unter Druck. Die Gegenwart hat alles andere als erfreulich ausgesehen. Und es war nicht nur damals so, das gilt für alle Zeiten, bis der Herr einmal seine Gemeinde vollendet hat, dass es Schwierigkeiten geben kann. Petrus sagt, dass wenn es sein muss, sie für eine kurze Zeit traurig sind. In mancherlei Anfechtungen. Man kann auch übersetzen, in mancherlei Prüfungen oder Erprobungen. Und drei Dinge müssen wir dabei beachten. Ich sprach davon, dass wir noch nicht den Himmel auf Erden haben, sondern dass es heute noch durch Anfechtung und durch Schwierigkeit geht. Und dennoch klingt in diesem Vers eine Freude schon heute an, trotz betrüblicher Umstände und Schwierigkeiten. Nicht, weil die Umstände und die Schwierigkeiten uns Anlass zur Freude geben, sondern weil uns in Jesus ein Grund zur Freude geschenkt ist. Wir lesen in den Evangelien, dass heute Freude im Himmel ist. Wann? Wenn unsere Lieblingsmannschaft Schweizer Fußballmeister wird. Steht nicht da. Oder wenn wir ein neues Auto bekommen, über das wir uns freuen. Ist ja schön, wenn man sich über ein Auto freut. Versteht mich nicht falsch. Oder wenn es Lohnerhöhung gibt. Steht alles nicht da, dass dann Freude im Himmel ist. Freude im Himmel ist heute dann, wenn ein Sünder umkehrt, sprich errettet wird. Und dann ist nicht nur Freude im Himmel, sondern dann ist Freude im Leben des Betroffenen, der errettet wird. Und dann ist auch Freude in der Gemeinde Jesu, wenn ein Mensch errettet wird. Es gibt diese echte Freude trotz Anfechtung und bedrückender Umstände über das, was uns in Jesus geschenkt ist. Im Epheserbrief haben wir in Vers 3 bis 14, Kapitel 1, Epheser 1, Vers 3 bis 14, den längsten Satz, den man aus der antiken Literatur überhaupt kennt. Also im Deutschen unterteilt in lauter Sätze, damit wir es besser lesen können. Es ist auch völlig in Ordnung von der Übersetzung. Aber im Grundtext, Epheser 1, 3 bis 14, ein einziger Satz, der längste Satz, den es in der gesamten antiken Literatur gibt. Und von was spricht dieser Satz? Er spricht von dem, was uns in Jesus geschenkt ist, was wir alles in ihm haben. Und deshalb sagt Paulus in Philipper 4, Vers 4, und ich zitiere jetzt nach Luther, freut euch in dem Herrn alle Wege. Abermals sage ich, freut euch. Eine alte Evangelistenwitwe, sie ist längst beim Herrn damals, wir waren am Anfang im Dienst, im Badischen in Deutschland gewesen. Sie hat immer wieder gesagt, zu diesem Vers, es hat sich mir tief eingeprägt, es steht nicht da, freut euch über alle Wege, sondern es steht da, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und ich füge an, freut euch in dem Herrn, auch wenn es durch Anfechtung und Trübsal geht und sehr, ja, schwierige Umstände. Ich habe als Kind Klavierunterricht gehabt und dann gab es einen Vorspielnachmittag. für die Eltern. Und bei mir war das so, wenn ich öffentlich spielen sollte, da bekamen meine Nerven meistens den Flattermann. Das habe ich immer Leute und so weiter, das war nicht so mein Ding gewesen. Und zu meinen Stücken, die ich vorspielen sollte, gehörte die Melodie von dem Lied »In dir ist Freude in allem Leide«. Es war ja ursprünglich keine christliche Melodie, das war ein Menuett gewesen, aber das Lied war mir natürlich gut bekannt, schon von Kindesbeinen an. Ich saß am Klavier, da saßen die ganzen Eltern und so weiter und die gekommen waren zum Vorspiel Nachmittag. Und ich habe angefangen spielen und mein Klavierspiel, das ist so immer mehr in sich selber versunken. Das war eher 12-Ton-Musik wie ein Musikstück, das ich gespielt habe. Also ich habe total den Flattermann bekommen und nur noch daneben gehauen und so weiter. Am liebsten wäre ich auf der Stelle im Boden versunken. Das Lied »In dir ist Freude in allem Leide«. Und wenn ich an damals zurückdenke, war eigentlich das ganz guter Anschauungsunterricht. Die Umstände waren ganz schlecht, aber dass man sich trotzdem lernt, im Herrn zu freuen. Das ist ihr gemeint. Und nicht, dass wir uns über die Umstände alles freuen, wir sollen dankbar sein, wenn es schön ist, aber es geht darum, dass wir uns im Herrn freuen. Und zu dieser Freude heute gehört auch das himmlische Erbe, auf das wir warten. Zu der Freude heute gehört dieses feste Wissen, dass wenn wir zu Christus gehören, dass das Beste nie hinter uns, sondern ganz real immer noch vor uns liegt. Und wir haben das gelesen, wir werden Jesus sehen. Und das ist Grund zur echten Freude schon heute, wenn die Umstände alles andere als erfreulich sind. Möglicherweise, oder ich mache das anders. Im Jahr 2022 war in München die Leichtathletik-Europameisterschaft. Und da gab es so einen Zusammenschnitt, oder war es Live-Übertragung, vom Marathonlauf vom letzten Streckenabschnitt und so weiter. Und damals lag ein Israeli in Führung, klar, 200-300 Meter vor den anderen auf den letzten 2 Kilometern. Und dann kam von hinten Richard Ringer. Keiner hat mehr mit gerechnet, dass ob er überhaupt noch eine Medaille gewinnt. Und man sah plötzlich, bei diesem Mann ging noch etwas, nach 40 Kilometern. Da ging noch etwas. Er wurde immer schneller, es war sehr heiß gewesen. Und er kam dem zweiten immer näher und man merkte, der Abstand zum ersten wird auch immer näher, der für alle wie der sichere Sieger aussah. Und dann hat die Kamera ihn ganz aus der Nähe eingefangen. Dann war was interessant. Hitze, Schweiß, völlige Anstrengung konnte man alles sehen, musste sich quälen. Und trotzdem lag auf seinem Gesicht ein Lächeln, weil er gemerkt hat, da vorne ist das Ziel und es geht noch etwas. Und dann passierte tatsächlich das, was niemand für möglich hielt. 200-300 Meter vor dem Ziel überspurtete er, der vor ihm gelaufen war, der wie der sichere Sieger aussah. Völlig gequält kam er mit einem Lächeln ins Ziel hinein. Versteht ihr, die Umstände waren für ihn schwierig, die haben alles an Kraft gefordert, die letzte Willensauferbietung, da durchzuhalten, weiterzumachen, sich jetzt nicht zurückfallen zu lassen. Aber weil er an das Ziel dachte, lag bei der ganzen Anstrengung dann auf diesen letzten paar hundert Metern ein Lächeln auf seinem Gesicht. Deshalb, wenn wir zu Jesus gehören und wissen, was uns erwartet, haben wir heute Grund zur Freude. Paulus sagt in Römer 12, Vers 12, fröhlich in Hoffnung. Und Albrecht übersetzt hier, denn jauchzt ihr entgegen mit unbeschreiblicher himmlischer Freude. Also heute schon, denn jauchzt ihr entgegen mit unbeschreiblicher himmlischer Freude. Das nächste, was wir bei diesem Vers beachten müssen, ist die kurze Zeit, von der Petrus spricht. Nun, wenn wir leiden, dann ist es für uns normal nie kurz. Wer schon einmal richtig Zahnschmerzen gehabt hat und hat erst am nächsten Termin einen nächsten Tag einen Termin beim Zahnarzt bekommen. Für den war das keine kurze Zeit. Da kam noch die Nacht und alles, war das lang gewesen, bis man zum Zahnarzt konnte. Wenn wir leiden, ist es für uns immer schwierig und das kommt uns ganz lange vor. Besonders das Ertragen von Anfechtungen und Betrübnissen. Mit kurzer Zeit meint Petrus nicht den Druck der Anfechtung, dass es nur einige Tage geht und dann ist wieder alles gut und so weiter. Vielleicht auch nur einige Monate schwierig sein kann. Sondern er meint die Kürze unseres Lebens. Auch wenn wir 90 oder 100 werden sollten, kurz im Verhältnis zu der kommenden Herrlichkeit. Und da schreibt Paulus in Römer 8, Vers 18. Und da schreibt er, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Versteht ihr, das ist das Bild einer alten Wagenschale. Paulus hat sein Leben lang gelitten, nachdem er zum Glauben gekommen war. Er hatte auch Dinge, über die er sich gefreut hat, wo es ihm gut ging, aber was hat dieser Mann alles gelitten? Und jetzt sagt Paulus bildlich gesprochen, jetzt legen wir da Leiden und Anfechtungen rein und jetzt wird die Waage ganz nach unten gedrückt. Schwer für uns, kaum zu ertragen. Und jetzt legt er auf die andere Seite die kommende Herrlichkeit. Und was passiert, jetzt werde ich schwäbisch, ist ja mein Ursprung, dann schnappt die Waage mit einem Mal um. Die kommende Herrlichkeit, das ist ganz real, steht in keinem Verhältnis zu den Leiden dieser Zeit, die schwer sein können, die uns völlig niederdrücken. Paulus, der selbst viel Anfechtung und Nöte erlebt hat. Was wir hier noch im Zusammenhang mit Anfechtung lesen, ist, wenn es sein muss oder wenn es nötig ist. Ich habe eben erwähnt, dass für Paulus dann mit seiner Nachfolge, mit seinem Dienst viel Nöte und Leiden verbunden waren. Das bekam er als erstes gesagt von Ananias in Damaskus, den der Herr zu ihm geschickt hat. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden wird um meines Namens willen. Weiß nicht, was wir als erstes seinem Neubekehrten sagen, aber das bekam Paulus als erstes gesagt. Müssen wir uns mal vorstellen, wie viel er leiden wird, auserwähltes Werkzeug, wie viel er leiden wird in diesem Zusammenhang. Eben, trotzdem dürfen wir Nachfolge nicht mit einem Dauerzustand von Anfechtungen und Schwierigkeiten verwechseln und vernöden. Wir dürfen dankbar sein, wenn wir gute Zeiten haben und gute Lebensabschnitte. Jakobus hat nicht geschrieben, wer guten Mutes ist, soll ein schlechtes Gewissen haben. Sondern er hat geschrieben, wer gutes Mutes ist, soll Psalmen singen. Er soll dem Herrn dankbar sein. Also nicht so, dass man schwarz sein, Nachfolge muss immer schwer sein, sonst stimmt etwas nicht. Aber es kommen in der Nachfolge Erprobungen und Anfechtungen, die uns nicht gefallen. Und die wir uns niemals aussuchen würden. Und unser Herr weiß, wenn es sein muss, sagt Petrus, wo er das in unserem Leben einsetzt, damit unser Glaube besser bewährt wird, wie das vergängliche Gold im Feuer. In Vers 7 macht Petrus nun das Ziel der Erprobung und Bewährung deutlich. Das wird Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben, wenn der Herr kommt. Wenn Jesus offenbart wird und wenn wir ihn in seiner ganzen Herrlichkeit sehen. Ich habe schon gesagt, es sprengt alles, was wir uns heute vorstellen können. Wenn wir jetzt aber genau lesen, wieder immer wichtig, dass wir die Bibel genau lesen, in Vers 7 geht es nicht um das Lob und die Ehre und die Herrlichkeit des Herrn. Das lesen wir an vielen anderen Stellen, sondern um das Lob und die Ehre und die Herrlichkeit, die er dann den Seinen geben wird, weil sich ihr Glaube in Anfechtung bewährt hat. Er hat das neue Leben gewirkt. Nur er kann uns bewahren, damit wir uns in allen Anfechtungen bewähren. Und dann belohnt er uns sogar noch einmal dafür. Und das wird sein, wenn wir ihn einmal sehen. Wir werden uns dann freuen, nicht weil wir die geistlichen Helden sind. Komme ich wieder auf den Sport zurück. Wenn einer einen großen Wettbewerb gewonnen hat, was sagt er dann im Siegerinterview? Ich habe immer an mich geglaubt. Ich danke allen, die an mich geglaubt haben. Ich habe im richtigen Moment mein Potenzial abgerufen. Ich wusste, was in mir steckt. So wird es nicht sein. Deshalb werden wir uns nicht freuen. Sondern wir werden uns einmal freuen, dass der Herr in uns gewirkt hat, dass unser Glaube bewährt wird. Und damit kommen wir zum Zweiten, ein Ansporn zum Durchhalten. Wie wir gesehen haben, macht uns dieser Text keine Illusionen über Nachfolge heute. Kein Leid, keine Anfechtung, keine Kämpfe. Er sagt etwas ganz anderes. Wir lesen nichts von einem immer nur freudig aufgestellten Christsein, an dem die Schwierigkeiten abtropfen wie an einer Plastikpuppe. Wir haben gesehen, dass dieser Text von Anfechtung und Traurigkeit spricht, sogar von Prüfungsfeuer, die mit Hitze verbunden ist. Und wir wissen, Prüfungsfeuer ist etwas anderes wie ein angenehmes Sonnenbad zum Beispiel oder eine wohltuende Heizdecke. In 1. Petrus 4, Vers 12 spricht der Apostel davon, wie Feuerproben entstanden sind. Der Weg der Nachfolge und die damit verbundenen Schwierigkeiten können uns alles abverlangen. Und John Bunyan hat es in seiner Pilgerreisen zur ewigen Seligkeit so wunderbar dargestellt. Und interessant, in vielen älteren Liedern lesen wir das auch, dass oft vom steinigen Weg oder dornigen Weg oder ähnlichem die Rede gewesen. Nun, jetzt richtet der erste Petrusbrief den Blick ja nicht nur in die Zukunft, er macht auch deutlich, was wir heute schon in Jesus haben, mitten in Bedrängnissen. Und welche Vorrecht es ist, aber auch welche Verpflichtung es ist, zu ihm und zu seiner Gemeinde zu gehören. Eben diesem auserwählten Priestertum, von dem Petrus auch schreibt. Und er spricht auch davon, wie der Blick auf Christus uns Kraft gibt, durchzuhalten, Leiden zu ertragen. Und er spricht davon, wie Gott Bedrängnisse verfolgt, um seine Ziele mit uns zu verfolgen. Bedrängnisse gebraucht, um seine Ziele mit uns zu verfolgen, damit der Glaube bewährt wird. Der Blick wird dann aber immer wieder auf die Zukunft gerichtet, auf das eigentliche Ziel unseres Glaubens. Und in Vers 8 sagt er, wir werden uns jubelnd freuen mit unaussprechlicher Freude, wenn wir ihn sehen. Und diese verherrlichte oder herrliche Freude meint auch jemanden zu preisen, zu ehren. Eine Freude, die alles in den Schatten stellt, ohne den inneren und äußeren Schmerz, den wir heute noch als Nachfolger Jesu haben können. Als ich vor vielen Jahren wieder einmal in Israel war, sind wir abends, wir waren unterwegs, mein Freund Gideon und ich, am Grab von Ben-Gurion vorbeigegangen. Und da war nicht viel los, aber da sah man, da standen so ein paar Bodyguards und die Sonne war schon ziemlich tief und so weiter, irgendeine interessante Person. Und wir gingen zu diesem Grab und uns gegenüber standen ein paar Anzugträger mit ihren Securities, haben freundlich gegrüßt, ich habe sie nicht weiter beachtet. Und als ich dann einige Tage später mit einem Journalisten sprach, sagte er mir, das war Odo Schily, der deutsche Bundesinnenminister. Damals gab es noch keine Digitalkamera, als ich daheim meine Dias entwickelt hatte. Wer stand 3 Meter vor mir? Odo Schily, und ich habe ihn nicht erkannt. Obwohl ich mich für Politik sehr, sehr interessiere. Hätte ich gewusst, dass er ist, hätte ich ihn sofort angesprochen auf Israel. Versteht ihr? Aber das stand 3 Meter vor mir und ich habe ihn nicht erkannt. Wenn wir Jesus einmal sehen, dann wird es kein Zweifel geben, dass es wirklich Jesus ist. Wir werden völlig überwältigt sein von seiner Herrlichkeit. Wir werden ihn nur noch ehren und preisen. Und ich sage es nochmal, alles wird viel schöner und viel realer sein. Wie wir das heute denken, ich habe schon manchmal gedacht, wahrscheinlich werden wir noch beschämt sein, wie klein wir heute von dem denken, dass wir einmal Jesus sehen werden. Wenn wir zu Christus gehören, wird der Herr uns dann auch nicht fremd sein. Wie das bei einem Menschen sein kann, man hat viel von ihm gehört, und jetzt sieht man ihn das erste Mal, und trotzdem ist er ihm irgendwo fremd. Nein, er wird uns nicht fremd sein, wenn wir zu Christus gehören. Es wird uns überwältigen, nun wirklich zu Hause angekommen zu sein, den zu sehen, der uns geliebt hat und den wir auch geliebt haben, mit dem wir eng verbunden waren, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Und John MacArthur hat dazu geschrieben, je mehr der Glaube über Christus weiß und je tiefer dieses Wissen ins Herz hineindringt, umso größer wird die Liebe der Gläubigen zu ihm. Hedwig von Redern hat das in der Übersetzung von einem Lied zum Ausdruck gebracht, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehen. Jetzt haben wir in Vers 8 etwas, das bei genauem Hinsehen widersprüchlich erscheint. Wir lesen von einer verherrlichten und jubelnden oder frohlockenden Freude. Wir wissen, Jubel ist mit Jubel verbunden, das hört man. Das Wort kann man sogar da übersetzen, dass jemand vor Freude springt oder hüpft, also eine ganz intensive Freude ist damit gemeint. Und eben Jubel hört man in der Regel immer. Wir lesen aber auch von einer unaussprechlichen Freude. Interessant, also Jubel, lauter Jubel auf der einen Seite, auf der anderen Seite von einer unaussprechlichen Freude, einem unhörbaren Jubel. Nun, was ist damit gemeint? Es gibt Ereignisse, die können einem so überwältigen und freuen, dass es einem buchstäblich die Sprache verschlägt. Man findet keine Worte mehr. Eben im Volksmund sagt man, man ist völlig von den Socken. So ein Ereignis, so gewaltig, man findet kein Wort mehr dafür. Zugleich kann so eine schweigende Freude auch Ausdruck tiefster Liebe sein. Stellt euch vor, ein Mann war im Krieg wochenlang irgendwo in der Ukraine an der Front und die Frau wusste gar nicht mehr, lebt er oder lebt er nicht. Und jetzt kommt er nach Hause und sie sehen sich und umarmen sich und sagen kein Wort. Größte Freude, unaussprechliche Freude, Ausdruck einer tiefen Liebe. Genau das kann damit gemeint sein. Und das wird uns sogar von Gott selbst gesagt, dass es bei ihm auch eine unaussprechliche Freude gibt, wenn er einmal um seines Namens willen mit Israel zum Ziel gekommen ist. In Zephania 3, Vers 17 lesen wir, er, der lebendige Gott, wird sich über dich freuen mit Wonne und still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubeln, frohlocken. Da haben wir beides. Freude, Jubel und ein Schweigen von einer liebenvollen Freude. Wir werden einmal jubeln und zugleich vor Freude keine Worte mehr finden, wenn wir Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit sehen werden. Und das steht in unserem Text im Zusammenhang mit Anfechtungen, mit Feuerproben, mit Traurigkeiten, die uns heute noch schwer zusetzen können. Aber dieses wunderbare Ziel, welches wird alles übersteigen. Und das soll uns ein Ansporn zu sein, weiterzumachen, den Mut nicht zu verlieren, dem Herrn zu vertrauen. Wir werden ihn einmal sehen. Das Schönste liegt immer noch vor uns und damit das Letzte, der Unterschied zu heute. In unserem Text wird uns ein wichtiger Unterschied zu heute gezeigt. Dabei geht es nicht nur um diese alles übersteigende Freude, so können wir uns heute niemals freuen, wie wir uns dann einmal freuen werden. Es geht auch nicht um die kommende, vollumfassende Glückseligkeit im Gegensatz zu der Traurigkeit und Anfechtung heute. Am Anfang von Vers 8 spricht Petrus von denen, die Jesus Christus lieben. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Zusatz. Obwohl sie ihn nicht gesehen haben. Und in Vers 7 spricht er vom Offenbarwerden Jesu. Und das Wort Offenbarwerden meint, ein Vorhang wird weggezogen. Oder ein Schleier wird weggezogen. Oder eine Decke, die eine Sache verborgen hat, wird weggezogen. Und das unterstreicht nochmal, dass wir den Herrn heute noch nicht sehen. Vorhin sagte ich, wir haben noch nicht den Himmel auf Erden. Das ist ein schwärmerischer Irrtum, wenn man das meint. Eben, wenn wir den Himmel auf Erden hätten, dann wäre ja der Himmel nicht mehr unser Ziel. Und zudem, dass wir den Himmel noch nicht auf Erden haben, gehört auch, dass wir heute im Glauben leben und nicht im Schauen. Das hat Paulus in 2. Korinther 5, Vers 7 geschrieben. Und auch Johannes hat das geschrieben im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Noch nicht offenbar, dann aber, schreibt er, jetzt noch nicht offenbar. Die Abfassung der neutestamentlichen Bücher, also von Matthäus, ist jetzt nicht zeitlich chronologisch die Bücher, aber bis hin zur Offenbarung, die Abfassung aller neutestamentlichen Bücher hatten einen Zeitraum von circa 60 Jahren. Vom ersten Buch bis zum letzten Buch, bis es geschrieben war. Und in dieser Zeit wurde der erhöhte Herr nur von 3 Personen gesehen. Wenn wir genau hinschauen, waren alles 3 Ausnahmen, von denen wir niemals eine Regel für uns ableiten können. Das erste Mal sah ihn Stephanus in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, unmittelbar vor seinem Tod bei der Steinigung. Er war der erste Märtyrer, der für Christus sein Leben ließ. Er sah seinen Herrn auf der Schwelle zur Ewigkeit. Der nächste, dem der erhöhte Herr begegnete, war der Apostel Paulus. Und Paulus spricht davon in 1. Korinther 15. Nun, ein Apostel musste Augenzeuge des Auferstandenen sein. Das ist in Apostelgeschichte 1. Aber Paulus hatte den Herrn nie gesehen, auch nicht als Auferstandener, solange der Herr auf dieser Erde war. Und das ist der Grund, warum sich ihm der Herr als Apostel, der ein Augenzeuge sein musste, geoffenbart hat in Herrlichkeit. Das lesen wir in 1. Korinther 15. Und dann haben wir das dritte Mal Johannes, als er das Buch der Offenbarung empfing. Dieses letzte Buch der Bibel, das uns Jesus in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit zeigt. In dem alle 65 Bücher zuvor in der Bibel zusammenlaufen. Da sehen wir, das sind 3 ganz besondere Ereignisse, von denen kann man niemals eine Regel ableiten, dass wir Jesus heute schon sehen könnten. Und deshalb immer Vorsicht, wenn Leute sagen, ja, mir ist Jesus in Tonmaschine. Oder ich habe Jesus in einer Mission gesehen. Was sagt Petrus? Den ihr liebt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, steht da. Und wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Interessant, Thomas war nach der Auferstehung nicht im Kreis der 11 gewesen. Und dann hat er gesagt, ich glaube nicht, bis ich den Herrn gesehen habe und so weiter. Und der Herr hat sich ihm erneut geoffenbart, interessant, im Kreis der 11, nicht in ihrer Extra-Vorstellung, sondern als die 10 anderen Jünger zusammen waren und Thomas auch wieder dabei war als Elfter, dann hat sich ihm der Herr im Kreis der Jünger geoffenbart. Und Thomas sagt, mein Herr und mein Gott, war alles für ihn klar. Und dann sagte Herr Jesus doch vor seiner Rückkehr zum Vater, ganz interessant, hat er sich ja geoffenbart, dann sagt er in Johannes 20, Vers 29, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. War noch nicht zurückgekehrt, dann geht's weiter. Glückselig, herzlichen Glückwunsch, kann man übersetzen. Herzlichen Glückwunsch denen, die nicht sehen und doch glauben. Es ist etwas anderes, wenn Jesus-Nachfolger im Sterben liegen, unmittelbar an der Grenze der Ewigkeit stehen. Da können sie dann auch schon etwas von der kommenden Herrlichkeit sehen, dass wir aber nie mit diesen angeblichen Sterbeerlebnissen von Frau Dr. Kübler-Ross oder Dr. Moody, hat nichts mit dem Moody-Bible-Institut zu tun, oder Dr. Monroe verwechseln dürfen. Das sind satanische Irreführungen. Aber es kann sein, dass Jünger Jesu, die auf der Schwelle zur Ewigkeit sind, schon etwas von der kommenden Herrlichkeit sehen. Das ganze Getue um angebliche Jesus-Erscheinungen und Visionen muss uns deshalb sehr fraglich stimmen. Wir lieben ihn, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Herzlichen Glückwunsch denen, die glauben, obwohl sie nicht sehen. Und die Freude, ihn einmal zu sehen, wie er ist, ist uns erst auf den Tag verheißen, wenn wir vor ihm stehen. Paulus sagt uns in 2. Korinther 11, dass der Satan sich auch als Engel des Lichtes verkleiden kann. Als Martin Luther mitten in den Kämpfen der Reformation stand, ich weiß, ich war damals bei der Bibelübersetzung mitten in den Kämpfen drin, hat er gebetet und dann hat er was erlebt. An der Wand erschien ihm ein strahlendes Christusbild. Es würde uns gefallen, gell, wir beten. Jetzt erscheint uns ein strahlendes Christusbild. Wie geistlich bin ich doch. Ein ganz besonderer Liebling des Herrn oder was wir dann vielleicht denken würden. Was hat Luther gesagt? Hebe dich, Schandteufel. Ich weiß von keinem anderen Christus als der, der gekreuzigt ist. Und es war augenblicklich verschwunden und Luther hatte nie wieder eine Vision gehabt. Engel des Lichtes, Satan, der uns ganz schnell in eine falsche Richtung führen kann. Pfarrer Wilhelm Busch erlebte viel um des Glaubens willen und dann saß er ja öfters in der Zelle der geheimen Staatspolizei. Und Busch war so ehrlich, nicht der große Glaubensheld, dann sagt er, dass er als 2-3 Tage völlige Dunkelheit innerlich erlebt hat. Dass seine ganzen Sünden vor ihm standen. Das ganze Leben, bevor er zum Glauben gekommen war, all diese Dinge. Und dass er völlig innerlich niedergedrückt und angefochten war. Und dann hat Busch weiter gesagt, und dann kam Jesus in meine Zelle. Aber damit hat er jetzt nicht eine gleißende Christusvision gemeint, sondern er hat ganz neu gewusst, der Herr ist gegenwärtig. Und ich bin ein Kind Gottes und meine Sünden sind mir vergeben. Das ist etwas anderes. Wenn wir die Gegenwart des Herrn in ganz schwierigen Situationen erfahren und uns das neu bewusst wird, hat aber nichts mit irgendwelchen Visionen zu tun. Petrus spricht von dem Endziel des Glaubens. Das haben wir erreicht, wenn wir Jesus einmal sehen, sei es durch den Tod oder sei es durch die Entrückung der Gemeinde, von der ich mir auch wünsche, dass ich sie erleben darf. Aber das weiß allein unser Herr. Und mit diesem Ziel oder Endziel wird eben deutlich, das Beste liegt immer noch vor uns und liegt niemals hinter uns, wenn wir zu Jesus gehören. Und jetzt noch ein Detail. Petrus spricht in diesem Zusammenhang von der Errettung der Seelen. Endziel des Glaubens und Errettung der Seele. Wenn man das liest, kann man fragen, ja Moment mal, kann ich dann vielleicht doch nicht sicher wissen, ob ich erretten bin? Kommt die Errettung der Seele erst noch? Und wir haben tatsächlich hier denselben Begriff wie für die Errettung, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Endziel eures Glaubens, die Errettung der Seelen. Oder für die Rechtfertigung genau denselben Begriff. Der Begriff hat eine mehrfache Bedeutung im Neuen Testament. Und er kann auch für die Errettung aus einer sehr notvollen Situation gebraucht werden. Genau der gleiche Begriff, der für die Errettung eines Menschen steht, wenn er zum Glauben kommt, kann für die Errettung aus einer notvollen Situation gebraucht werden. Nun, wir haben gesehen, die Briefempfänger, die waren unter Anfechtung, die waren unter Druck. Da war Traurigkeit da. Petrus spricht sogar von einer Feuerprobe, die sie durchstehen. Und so haben die Jesusleute schon heute Frieden mit Gott, Gewissheit der Sündenvergebung, das ewige Leben und den Glauben an Jesus. Aber immer noch stehen wir im Kampffeld des Glaubens mit allen Nöten. Immer noch kann uns das sehr, sehr schwer zu schaffen machen. Immer noch gibt es dunkle Lebensabschnitte. Aber dann, wenn wir den Herrn einmal sehen, dann haben wir die Errettung der Seele im Sinn, Errettung aus allen Nöten und Schwierigkeiten und Anfechtungen. Das kann uns dann alles nichts mehr anhaben. Das ist das Ziel oder das Endziel unseres Glaubens. Gewissheit der Sündenvergebung, Frieden mit Gott, das benötigen wir heute durch das vollkommene Opfer unseres Herrn. Das ist die Grundlage der Errettung und des Glaubens. Und der Heilige Geist ist uns als ein Unterpfand gegeben, so wie eine notarielle Beurkundung, dass das alles einmal am Ziel auf uns wartet. Aber dann sind einmal alle Nöte vorbei. Das meint hier die Errettung der Seele. Ich sage nochmal deutlich, das gilt aber nur für die, welche durch den Glauben an Jesus errettet sind. Die wissen, dass sie einen Heiland haben, der für ihre Sünden bezahlt hat. Die Bibel sagt, wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Und wenn du Jesus noch nicht als deinen Retter kennst, dann wartet einmal nicht das Schönste auf dich, sondern das Schlimmste. Ewig getrennt sein von Gott auf der anderen Seite. Ewig im Gericht Gottes untergehen. Und angesichts dieses Ernstes kann man sagen, weh dem, der keinen Heiland hat, der keinen Retter hat. Aber für alle, die an Jesus kommen, glauben, liegt das Schönste immer noch vor ihnen. Zum Schluss noch eine Begebenheit. Meine Eltern hatten zu verschiedenen christlichen Pflegeeinrichtungen Kontakt gehabt. Und unsere Mutter hat uns immer wieder schon als Kinder erzählt von einem jungen Mann, der sehr stark geistliche Einschränkungen hatte, auch körperlich schwach war, noch andere Dinge hatte, aber eine ungeheure Jesusliebe, der in eine dieser Pflegeeinrichtungen war. Er hatte einen kindlichen Glauben an Jesus, den er als seinen Retter erkannt hat, trotz aller Schwachheiten, die ihn umgeben hatten. Was war seine Lieblingsgeschichte? Die Geschichte von Zachäus, dass Zachäus auf den Maulbeerbaum stieg, um Jesus zu sehen. Und als er eines Abends zu Bett ging, hat er zu den anderen gesagt, auch zu den Betreuern, heute Nacht steige ich auf den Maulbeerbaum. Die haben vielleicht gedacht, jetzt kommt er wieder mit seiner Lieblingsgeschichte oder sonst was. Was ist nachts passiert? Er ist morgens nicht mehr aufgewacht. Er ist tatsächlich in die Ewigkeit gegangen, um Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Den, den er geliebt hatte und der, der sein Leben für ihn gelassen hat. Das ist das große Ziel unseres Glaubens, sei es durch den Tod oder durch die Entrückung, dass wir Jesus einmal sehen. Und das wird schöner und herrlicher sein, wie alles, was wir uns heute vorstellen können. Und deshalb, wenn wir an Jesus glauben, liegt das Beste nie hinter uns, sondern liegt das Schönste immer noch ganz real vor uns. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken, dass du dich uns geoffenbart hast und dass du uns den Vater geoffenbart hast und dass wir in dir den Vater erkennen können. Und wir wollen dir danken für deine Errettung, dass du ein freies und volles und ewig gültiges Heil vollbracht hast, dass du unsere Gerechtigkeit geworden bist, dass du unsere Sünde getragen hast, dass du Frieden gemacht hast mit dem Vater. Und wir wollen dir danken für die himmlische Herrlichkeit, die du uns bereitet hast, dass wir dann dich einmal sehen dürfen in deiner ganzen Größe und Herrlichkeit, so wie du bist. Na Jesus, lass uns doch dieses Ziel immer wieder groß werden, wo uns heute oft so anderes gefangen nimmt oder anderes wichtig ist, weil es uns so gut geht und wir das ganz vergessen. Du weißt auch um alle, die hier sind, die gerade auf einer schweren Lebensstrecke unterwegs sind, wo es durch Nöte geht, durch Anfechtungen, durch Zweifel, wo es dunkel scheint, auch innerlich dunkel werden kann, gilt das alles für mich. Aber Herr Jesus, du kannst da auch ganz neu Stärkung schenken und den Lichtstrahl aus deinem Wort, dass das Schönste immer noch vor uns liegt und dass das Endziel unseres Glaubens ist, dich einmal zu sehen, frei von allen Nöten und Schwierigkeiten, die uns heute anfechten können. Hab Dank, dass uns das alles in dir geschenkt ist. Amen.